Vielen Dank, lieber Chor, für dieses schöne Lied. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Wir haben heute ein Thema, wo man am Anfang vielleicht das Gefühl hat, da gibt es vielleicht gar nicht so viel zu loben, aber das gibt es doch, werden wir am Ende sehen. Aber bevor ich euch sage, um was es geht, möchte ich gern beten. Herr Jesus, bitte wirke du an uns während der Predigt. Rede du zu uns. Benutze meine Worte und mach sie zu deinen, Herr. Sprich uns ins Herz. Darum geht es. Das brauchen wir, Herr. Amen. Ja, um was geht es heute? Wer in den Gottesdienstplan geguckt hat, weiß es schon. Es geht heute um das Böse. Ja, wie ist denn das mit dem Bösen? Glaube ich an den Teufel? Glaube ich nicht. Ist das Quatsch? Ist das überholt? Gibt es da überhaupt was in der Bibel oder ist das einfach nur so ein mythisches Denken? Wenn wir uns unsere Welt so ansehen, dann hat man das Gefühl, es muss auf jeden Fall etwas Böses geben. Hinter dieser strukturellen Boshaftigkeit, den Kriegen, der Zerstörung, da muss irgendwas doch dahinter stehen. Das kann doch nicht nur von Menschen kommen. Ich meine, wir Menschen können schon ziemlich fies sein und ziemlich gemein, aber es gibt so viele gemeine, brutale, unglaublich böse Verbrechen auf dieser Welt. Also es geht ja nicht nur darum, dass einfach jemand umgebracht wird. Es geht darum, wie das zum Teil gemacht wird. Da fragt man sich manchmal gar nicht mehr, sondern da denkt man sich, es muss das Böse geben, es muss einen Teufel in irgendeiner Form geben. Aber die Frage ist, wie ist das denn nun? Also, gibt es einen Bösen, den Teufel? Wie sieht denn der aus? Wie muss ich mir den vorstellen? Was macht der überhaupt? Und wie gehen wir als Christen damit um? Müssen wir damit überhaupt umgehen? Haben wir damit noch irgendwas zu tun? Wir haben doch jetzt mit Gott zu tun. Müssen wir uns darum noch kümmern? Wir fangen mal ganz vorne an. Gibt es den Teufel? Im Alten Testament gibt es ziemlich wenige Stellen, die da irgendwas zu sagen. Aber es gibt welche. Es gibt den Satan. Obwohl der gar nicht als die Person Satan, sondern als, es wird ja übersetzt, heißt das, der Ankläger, der Gegner. Der wird eher so als, nicht als eine Person, als wie so ein Name Satan, sondern als eine Eigenschaft. Ja, da gibt es also einen, der ist so ein Gegner, so ein Ankläger. Also zum Beispiel im Buch Chronik, ja, da kommt er vor, da ist der Satan derjenige, der David dazu überredet oder verlockt, eine Volkszählung durchzuführen. Er sollte gar keine Volkszählung machen, der David, hat er aber trotzdem gemacht. Also Volkszählung heißt, zu gucken, wer ist wehrfähig. Ja? Wie viele haben wir denn? Reicht das denn überhaupt aus? Und das war eine Gotteslästerung. Das war ein ich vertraue Gott nicht, ich zähle mal lieber nach. Und Satan hat David dazu überredet. Es gibt den Satan auch bei Hiob. Hiob kennen wahrscheinlich die meisten. Der Mann, dem unglaublich viel Unglückliches passiert ist, der alles verloren hat, der krank geworden ist. Und ganz am Anfang, da heißt es, dass die Söhne Gottes vor Gottes Thron zusammenkommen. Und der Satan. Also einer von denen, die kommen, ist Satan. Und da wissen wir schon mal zwei Eigenschaften von dem Satan. Das eine ist, er verdreht Sachen, er sagt Dinge, die gegen Gott sind. Ja, also er bringt Dinge in Unordnung. Und er ist der Gegenspieler Gottes, scheinbar. Und er ist Gott nicht ebenbürtig. Das ist eine ganz wichtige Sache. In ganz vielen Glaubensrichtungen, in ganz vielen Religionen gibt es ein Gleichgewicht zwischen Gott und einer bösen Figur. Und das verwechseln wir Christen oft und denken so, hey, das gibt so einen Krieg, irgendwie da ist Gott und da ist der Teufel und die kämpfen miteinander. So ist das aber nicht. Das ist nicht wie bei Yin und Yang, das Gute und das Böse und das gleicht sich irgendwie alles aus. Nee, das ist nicht so. In Gottes Schöpfung gibt es einen Ankläger Gibt es einen, der durcheinander bringt? Gibt es einen, der Dinge verdreht? Aber das ist nicht, der ist nicht zu vergleichen mit Gott, sondern das ist nur ein kleiner Teil. Der schafft viel Verwirrung und richtet viel an. Aber er ist Gott nicht ebenbürtig. Er kann nicht gewinnen. Er ist nur ein Unruhestifter. Und dann haben wir noch eine Stelle, da wird nicht direkt vom Teufel gesprochen und da wird nicht direkt vom Satan gesprochen. Aber eigentlich kann man das, was da passiert, kann man ihm schon zuschreiben. Ich rede vom Garten Eden. Wir sind uns das schnell einig, die Schlange ist der Teufel. Aber da steht erstmal nur Schlange, das muss man erstmal wahrnehmen. Trotzdem, das, was sie tut, klingt sehr verdächtig. Ich lese mal kurz vor. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Die Schlange verdreht. Gott hat gesagt, ihr dürft von allen Bäumen im Garten essen. Nur von dem in der Mitte des Gartens dürft ihr nicht essen. Und die Schlange sagt, in Luther steht es noch ein kleines bisschen besser, das ist gerade Elberfelder gewesen, hat Gott gesagt, ihr dürft nicht von allen Bäumen essen? Die Schlange verdreht die Sache, es ist an sich noch richtig. Aber was passiert ist, dass man denkt, meint Gott nicht gut mit mir? Traut er mir irgendwas nicht zu? Warum darf ich denn nicht von allen Bäumen essen? Warum darf ich denn nicht von allen Bäumen essen? Die Schlange sät im Endeffekt nur diesen Gedanken, diesen Zweifel an Gott, diesen Aufruhr gegen Gott. Gott meint es gut mit Adam und Eva. Er gibt ihnen den ganzen Garten. Sie haben alles in Hülle und Fülle. Und die Schlange schafft es trotzdem, mit einem Satz diesen Samen zu säen, der dafür sorgt, dass das Misstrauen gegen Gott da ist. So fängt es oft an, wenn man sich von Gott wegentfernt. Es fängt mit diesem Gedanken an, meint es Gott vielleicht doch nicht ganz gut mit mir? Gibt es vielleicht irgendetwas, was Gott mir vorenthalten möchte? Will Gott mich vielleicht gängeln mit zum Beispiel den 10 Geboten? Quatsch. Gott meint es gut mit uns. Aber Satan verdreht die Tatsachen. Jesus erlebt das auch in der Wüste. Erlebt er genau dasselbe. Du bist doch der Sohn Gottes. Du kannst doch aus Steinen Brot machen, oder? Oder kannst du das gar nicht? Sorry, ich frage ja nur mal. Ich wollte ja nur mal hören. Keine Ahnung. Kannst du das? So ungefähr. Jesus war 40 Tage lang am Fasten. Der hatte Hunger. Und er konnte Brot machen. Der konnte Brot vermehren. Das hat er später auch gezeigt. Aber er fällt nicht auf diesen listigen Trick des Teufels rein. Und die zweite Versuchung, du kannst dich doch vom Tempel stürzen, oder? Du vertraust doch deinem Vater im Himmel, oder nicht? Oder ist eure Beziehung doch nicht so gut, wie du sagst? Kennst du Gott vielleicht gar nicht so gut? Genauso eine fiese Verdrehung. Jesus fällt nicht darauf rein. So wird der Satan, so wird der Teufel beschrieben. Teufel heißt Durcheinanderbringer. Satan heißt Ankläger, Staatsanwalt. Und er sät Gedanken des Zweifelns in unsere Köpfe. Das ist das, was am meisten passiert. Die Isolde, die hat mich schon zweimal nicht gegrüßt. Das macht die doch mit Absicht. Nur weil ich die einmal nicht gegrüßt habe. Die will es mir wahrscheinlich zeigen. Das kann sie aber vergessen. Der gebe ich nicht nochmal die Hand. Der Udo, der hat dich so verletzt. Das kannst du dem nicht vergeben. Am Ende denken die alle, die können machen mit dir, was sie wollen. Solche Gedanken. Hast du schon mal solche Gedanken gehabt? Solche Gedanken, dass man irgendwie zu kurz kommt, dass die anderen einen Böses wollen, dass die anderen es nicht gut meinen mit mir, dass die anderen mit Absicht gehandelt haben, dass die mir mit Absicht Schlechtes getan haben, dass die mich irgendwie stören wollen. Wenn du schon solche Gedanken hattest, dann könnte es sein, dass es einfach nur ein Angriff war. eine Anfechtung war. Oft ist es ja so, wenn man dann mit den Leuten redet, klärt sich plötzlich alles auf. Vielleicht kennt ihr das auch aus Ehestreitigkeiten. Da kann man sich so schön reinsteigern. Und dann bildet man so eine Argumentationskette. Oh, jetzt hat sie mich verletzt. Das damals war da bestimmt genau dasselbe. Das hat sie auch deswegen gemacht. Nur um mich klein zu halten. Nur um mich vor den Kindern bloßzustellen. Deswegen. Es wird immer schlimmer. Wenn man nicht miteinander redet, wird es immer mehr. Der Berg wird immer größer. Und am Ende, ich sage es euch, das ist kein Geheimnis, das ist nicht von Gott. Es ist nicht von Gott. Es ist eher vom Gegner Gottes. Der Teufel sieht Gedanken der Bitterkeit, der Unvergebenheit, des Zornes. Alles das, was Gott nicht möchte. Er lenkt uns ab, er lenkt uns von Gott ab. Vielleicht hat jemand von euch, ich hoffe, ihr habt vielleicht schon mal versucht, mit eurem Ehepartner stille Zeit zu machen oder zu beten. Und diejenigen, die das schon mal gemacht haben, überlegt mal, wie oft wurde das schon unterbrochen? Wie oft war das schon angefochten dadurch, dass plötzlich das Telefon klingelte, dass keine Zeit war, der eine hatte Kopfschmerzen oder es ging ihm nicht so gut oder auf irgendeine andere Art und Weise. Man wird irgendwie gestört. Wie oft ist das schon vorgekommen? Bei uns ist es schon so oft. Und so oft haben wir es unterbrochen und dann haben wir es wieder neu angefangen, stille Zeit. Weil wir irgendwie schläft das dann auch ein. Und ich habe das Gefühl, das ist Anfechtung. Oder wenn man als Ehepaar beten möchte oder in einer Gruppe beten möchte oder einfach nur die Tatsache, dass die Größe des Gebetskreises in der Gemeinde, das ist kein Vorwurf, versteht mich nicht falsch, aber das ist überall so. Das ist in allen Gemeinden so, wo es Gebetskreise gibt. Der Gebetskreis ist eher der kleinere Kreis. Warum eigentlich? Es ist so wichtig, das wissen wir ja auch alle. Ich habe das Gefühl, diese Sachen sind angefochten. Da weiß jemand genau um die Kraft der Dinge. Da weiß jemand um die Kraft des Gebets. Da weiß jemand um die Kraft der Zweierschaft. Da weiß jemand um die Kraft, wenn Mann und Frau gemeinsam beten. Wenn sich Menschen eins machen vor Gott. Und da gibt es Ablenkung. Der Teufel hat da keinen Bock drauf. Der hat da keine Lust drauf, dass wir eine gute Beziehung zu Gott haben. Und deswegen werden wir gestört. Der Teufel hat genau das entgegengesetzte Ziel zu Gott. Gott möchte, dass du frei bist. Gott möchte, dass du deine Gaben entdeckst und entwickelst. Gott möchte, dass du mit deinen Gaben anderen dienst. Und dass du ein Leben mit ihm, dem lebendigen Gott, hast, lebst. Dass du nah an ihm dran bist. Dass du Kraft und Liebe von ihm bekommst. Auch so ein schönes Beispiel, ne? Man liest die Bergpredigt und denkt sich, meine Güte, wer soll denn das machen? Und man denkt sich, was fordert Gott da eigentlich von mir? Ja, aber darum geht's gar nicht. Gott will dich beschenken. Gott will dich mit Liebe beschenken und mit Kraft beschenken, dass du das machen kannst. Es bleibt eine Herausforderung, ja? Trotzdem. Und der Teufel möchte genau das Entgegengesetzte. Der Teufel möchte, dass du in dir gefangen bist. In dir gefangen bleibst, in deinen Verletzungen. Dass du dich einmauerst, dass du hart bleibst gegenüber den anderen, dass du den anderen nicht vergibst und dass du so wenig wie möglich mit Gott zu tun hast und mit ihm konkret persönlich redest. Und der Teufel möchte, dass du am Ende stirbst. Für immer. Der möchte gern, dass du verloren gehst. Und er möchte gern, dass die Menschen um unsere Gemeinschaft herum verloren gehen. Dass die nicht so viel mit Jesus zu tun hatten. Die können ja gerne von Gott hören. Die dürfen ja gerne mal hören, dass es einen Gott gibt. Das dürfen sie auch gerne denken. Aber bloß nicht zu nah ran. Am Ende übergeben die ihr Leben Gott. Am Ende kommen sie in die Ewigkeit. Kann ja kein Mensch gebrauchen. Das ist, was der Teufel möchte. Jesus sagt das in Johannes 10, Vers 10. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Das sind die Gegensätze. Um den Teufel noch besser zu beschreiben, gibt es noch andere Stellen. im Alten Testament. Zum Beispiel im Hesekiel oder im Jesaja. Es sind so prophetische Stellen, der Teufel nicht genau genannt, aber es klingt so ein bisschen danach. Und manche legen das auch so aus. Es gibt auch in der Offenbarung interessante Stellen zum Teufel. Aber ich finde das nicht hilfreich, das alles auszulegen. Es reicht zu wissen, dass es ihn gibt, und es reicht zu wissen, was er anrichtet, was er möchte. Das Gegenteil von Gott. Man kann nämlich zwei Fehler machen. Man kann den einen Fehler machen, man kann den Teufel gar nicht ernst nehmen und gar nicht im Blick haben. Man kann aber auch den anderen Fehler machen, man kann sich nur damit beschäftigen. Man kann sich die ganze Zeit darauf konzentrieren, wo der Teufel nun am Wirken ist. Wie können wir denn jetzt damit umgehen? Was machen wir jetzt damit, dass wir wissen, dass es einen Teufel gibt? Was machen wir damit, dass wir wissen, wir sind angegriffen und angefochten? Es gibt drei Dinge, die wir tun können. Die Zahl 3 muss ja irgendwo vorkommen in der Predigt. Das Erste, wir tun das, was Gott gemäß ist. Wir tun das, was Gott in seinem Wort sagt. Paulus war es sich auch sicher, dass wir es mit dem Teufel zu tun bekommen. Dass wir es mit dem Teufel zu tun haben als Christen. Und er schreibt den Römern folgenden Text. Er sagt, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Und der letzte Vers, lass dich nicht vom Bösen überwinden. Sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wir wissen, was Jesus in den Evangelien sagt. Wir wissen, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Und das ist der erste Schritt. Das ist das Erste, was wir tun können, um dem Teufel zu begegnen. Wir sollen dem, der uns Böses will, nicht mit Bösem begegnen. Wir sollen dem, der von uns klaut, nicht hinterherrennen und es ihm wegreißen. Das Zweite, wir sollen die Waffenrüstung Gottes anziehen. Ich habe gerade schon gesagt, dass Paulus mit dem Teufel gerechnet hat, dass er mit ihm rechnet. Und er gibt den Ephesern eine Auflistung an Dingen, die sie beachten sollen. In Epheser Kapitel 6, Vers 11 schreibt er, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Paulus war sich völlig im Klaren, da kommt was. Du, als Christ bist du in Anfechtung. Diejenigen, die Gott nicht kennen, die spielen für den Teufel überhaupt keine Rolle. Warum auch? Die sind ja eh tot. Also geistlich gesehen sind die tot. Aber diejenigen, die Gefahr laufen, ewig zu leben, die, die mit Gott zusammen sind, die sind die Gefahr. Und deswegen sagt Paulus, zieht euch diese Waffenrüstung an. Bereitet euch vor. Und diese Waffenrüstung, was ist die Waffenrüstung? Er sagt, an den Lenden mit Wahrheit gerüstet. Mit Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. Lüge sorgt immer für weitere Lügen. Und irgendwann nehmen sie dich gefangen. Irgendwann bist du in der Lüge gefangen. Ich hatte mal als Schüler einen dicken roten Eintrag bekommen. Ich hatte genug rote Einträge. Das hat nun gerade noch das Fass zum Überlaufen gebracht. Und ich habe es meinen Eltern nicht gezeigt. Ich hatte Angst. Und dann sagt meine Lehrerin, und Andreas, ist unterschrieben. Nee, meine Eltern waren im Garten. So, der nächste Tag. Wieder nicht unterschrieben, wieder nicht unterschrieben, wieder nicht unterschrieben. Damals hatte noch nicht jeder zu Hause ein Telefon. Das heißt, die konnte nicht so einfach anrufen. Hätte vorbeikommen müssen. Und deswegen ging das so 2 Wochen lang. Und dann irgendwann hat sie Kontakt aufgenommen zu meinen Eltern. Und es war umso schlimmer. Und diese 2 Wochen, das war keine Zeit, die irgendwie Spaß gemacht hat. Ich wusste genau, ich verstricke mich immer weiter in Lügen. Das wird immer heftiger, der Berg wird immer größer. Also, um dass das nicht passiert, dass wir uns nicht in Lügen verstricken und gefangen werden, sollen wir mit Wahrheit gegürtet sein, mit Wahrhaftigkeit und mit Ehrlichkeit. Wir sollen den Panzer der Gerechtigkeit anziehen, den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wir sollen gerecht leben in Gottes Sinne, nicht im Sinne der Welt, sondern in Gottes Sinne. Und zu diesem Panzer der Gerechtigkeit gehört das, was ich letzte Woche gesagt habe, das Hochzeitskleid, dass ich mir im Klaren bin, ich bin gerechtfertigt von Gott. Ich kann mich selber nicht gerecht machen. Ich kann mich selber nicht erlösen vor Gott. Das macht der Herr. Das anzunehmen, der Panzer der Gerechtigkeit. Keine Zweifel einreden lassen. Du gehörst doch gar nicht zu Gott. So wie du redest, so wie du handelst, du willst zu Gott gehören? Das ist Anfechtung. Gott hat dich gerecht gesprochen, wenn du umgekehrt bist und wenn du zu ihm gehörst, dann brauchst du dir da nichts einreden lassen. Die Stiefel des Evangeliums oder beziehungsweise die Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Die frohe Botschaft der Errettung muss auch zu anderen. Die, die noch nicht gerettet sind, sollen hören, wie gut es Gott meint. Und wenn ich dazu bereit bin, wenn ich das in meinem Kopf und in meinem Herzen habe, dann kann ich viel schlechter angegriffen werden. Den Schild des Glaubens. In meiner Zeit als junger Erwachsener, so 20 bis 25, hatte ich nicht so viel Geld durch meine Arbeit. Und dann ist es passiert, dass durch ein paar blöde, also Zufälle waren es sicherlich nicht, aber es kam dazu, dass ich immer weniger Geld hatte. Dass ich richtig im Minus war. Dass die Bank mir das Minus, was ich hatte, mir dann noch gesagt hat, so jetzt gibt es aber wirklich kein Geld mehr. Weil wenn das der Dispo ausgeschöpft ist, weiß nicht, ob ihr das kennt, dann geht irgendwann gar nichts mehr. Kannst du dann irgendwie noch 100 Euro, kannst du über ein Dispo drüber und dann gibt es null, niente. Und da war ich gerade frisch Christ und ich habe mich gefragt, was ist denn das? Was soll denn das jetzt? Ich gehöre doch zu Gott, warum passiert mir denn so ein Mist? Aber da an Gott dran zu bleiben und sagen, der Herr versorgt mich trotzdem, er geht den Weg trotzdem mit mir. Das ist der Schild des Glaubens, weil solche Pfeile werden immer kommen. Es geht uns nicht immer gut, das wissen wir. Es geht uns nicht immer wie Sonnenschein. Deswegen brauchen wir den Schild des Glaubens. Den Helm des Heils, um mir meiner Errettung durch Jesus sicher zu sein. Und das Schwert des Geistes, die Bibel. Zu wissen, was im Wort Gottes steht. Darin nachzuschlagen, um zu wissen, wie Gott über mich denkt. Um nicht in Zweifel zu geraten, um nicht irgendwann dazustehen und zu sagen, das weiß ich gar nicht, wie Gott da, also ob Gott wirklich zu mir steht, wenn ich das und das gemacht habe. Sondern um sicher zu sein, ich gehöre zu Gott. Also, erstens, tun, was Gott gemäß ist, was zu Gott gehört, wie Gott ist. Und zweitens, die Waffenrüstung Gottes anziehen. Damit rechnen, dass ich angefochten werde und bereit zu sein. Und das dritte, der Name Jesus Christus. Es gibt Menschen, die machen Erfahrungen mit dem Bösen auf eine besondere Art und Weise. Nämlich durch Okkultes. Dazu gehört Gläserrücken, Tischerrücken, Talismänner, Karten legen, Hand lesen, besprechen, Dinge gesund sprechen, pendeln, Wahrsagerei oder Kontakt mit Verstorbenen. Das gibt's alles. Und es gibt einige in der Gemeinde, weiß ich, haben uns schon unterhalten, die haben das auch schon mitbekommen, haben es selber erlebt und so weiter. Und da gibt's Sachen, die helfen. Also zum Beispiel das Besprechen, ja. Da haben Menschen erlebt, da ist jemand kurzzeitig gesund geworden davon. Da ist irgendwas weggegangen. Gibt es ja alles Mögliche, Gürtelrose und so weiter und so fort. Das Problem ist, du machst die Welt in eine geistliche, die Tür in eine geistliche Welt auf und weißt nicht, wer kommt. Du weißt nicht, was von dir Besitz ergreift. Du machst die Tür auf in die geistliche Welt und sagst, bei mir ist Party, komm her, wer will. Und du weißt nicht, wer kommt und was passiert. Und da habe ich schon die verrücktesten Sachen erlebt und gehört. Da haben Menschen Angstzustände. Da passieren Menschen irgendwelche unerklärlichen Dinge, Unfälle und so weiter. Da kommen ganz komische Sachen zutage. Ein Mann aus unserer Gemeinde, der konnte nicht schlafen. Der war ganz unruhig. Der hat keinen Frieden gefunden zu Hause. Solche Sachen passieren dann. Und diese Sachen haben mit Sicherheit nichts mit Gott zu tun. Wenn du nicht schlafen kannst, das hat nicht so viel mit Gott zu tun. Und wenn du Unfrieden hast, wenn du zu Hause sitzt und in dir arbeitest, das hat nicht mit Gott zu tun. Das, was uns in dieser Situation hilft, umkehren zu Jesus, Vergebung zusprechen zu lassen und der Name Jesus Christus. Es gibt eine Situation, als Jesus hat seine Jünger weggeschickt. Er hat sie ausgesendet, dass sie predigen und dass sie heilen, dass sie für Heilung beten und so weiter. Und da gibt's eine, da kommen sie wieder und da kommt es zu folgender Situation. Die 72 aber kamen zurück voll Freude und sprachen, Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan. In deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione. Und Macht über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch schaden. Wenn wir das Gefühl haben, wir sind angefochten. Wenn wir das Gefühl haben, keine Ahnung, wenn jemand Angstzustände und so weiter erlebt, dürfen wir zu Jesus beten. Wir dürfen den Namen Jesus Christus aussprechen über diese Situation. Wir dürfen uns unter seinen Schutz stellen. Denn es gibt keinen Namen, der höher ist als Jesus Christus. In Philipper 2, Vers 9 steht, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Es gibt keine Autorität im Universum. Es gibt keinen, der höher steht als Jesus Christus. Das heißt, wenn ich Rettung und Schutz suche, kann ich keinen besseren Schutz finden als den bei Jesus. Der Mann, der nicht gut schlafen konnte, der kann übrigens wieder gut schlafen. Weil er genau das gemacht hat. Weil wir gebetet haben und er genau das gemacht hat. Es gibt keinen besseren Schutz als den von Jesus Christus. Also, wir stellen fest, es gibt einen Teufel, ja. Er möchte das Gegenteil von Gott, ja. Aber die gute Nachricht ist, wir haben einen lebendigen Gott, zu dem wir hinlaufen dürfen, von dem wir alles erbitten dürfen, der uns schützen möchte, der uns frei machen möchte. Und wir brauchen überhaupt keine Angst zu haben vor diesem Angreifer, wenn wir in Gottes Nähe bleiben. Gott hat gesagt, wir sollen seinen Willen tun. Wir wissen, wir müssen die Waffenrüstung Gottes anziehen. Und wir dürfen uns unter den Schutz des Namens Jesus Christus stellen. Amen. Ich möchte gern mit euch beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, hab Dank für deine Erlösung. Hab Dank dafür, dass du uns frei machst. Hab Dank dafür, dass du derjenige bist, den wir anrufen dürfen, unter dessen Schutz wir uns stellen dürfen. Der es gut meint mit uns und der möchte, dass wir unsere Gaben ausleben. Dass wir frei werden von allen Bindungen, die in unserem Leben bestehen. Hab Dank, dass du uns schützt gegen alle Angriffe, wenn wir zu dir kommen, wenn wir uns dir anvertrauen. Hab Dank dafür. Und wir bitten dich für jeden Einzelnen in unserer Gemeinschaft, in unserem Freundes- und Familienkreis, der unter Bindungen lebt, der unter Bindungen leidet. Wir bitten dich, Herr, dass alle dein Evangelium hören. Wir bitten dich darum, Herr, dass du uns benutzt als deine Werkzeuge, dass wir dein Evangelium weitertragen, dass Menschen frei werden aus diesen Bindungen. Dass Menschen frei werden von Angstzuständen. Herr, wir bitten dich, gib uns die Kraft, gib uns die Energie, das weiterzutragen und die Liebe für die Menschen, die uns umgeben, dass wir das weitersagen. Wir bitten dich, Herr, segne du uns dafür. Und wir wollen dich auch bitten, dass du uns immer wieder zu dir ziehst, wenn wir angegriffen werden, wenn wir angefochten werden, dass wir wirklich reflexartig zu dir gehen. Herr, wir bitten dich, dass du uns immer wieder, das immer wieder in Erinnerung rufst, Herr. Dass du uns immer wieder zu dir ziehst. Wir legen dir unser Leben hin. Und wir bitten dich mit den Worten, die du uns beigebracht hast, Herr. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.